Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Schön, dass Sie wieder da sind bei unserem Podcast Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Hier geht es um echte Erfahrung aus über 35 Jahren Praxis. Verständlich, klar und nah am Patienten. Ich erkläre Ihnen, wie man Rückenschmerzen richtig einordnet, worauf Sie achten sollten und welche Therapien wirklich helfen. Bleiben Sie dran.
Heute tauchen wir, wie beim letzten Mal versprochen, ein spannendes Thema, nämlich die Eigenbluttherapie mit dem plättchenreichen Plasma, bekannt auch als PAP oder ACP. ACP bedeutet dann autolog konditioniertes Plasma, im Prinzip auch das Gleiche. Und wir sprechen darüber, wie man das an der Wirbelsäule anwenden kann. Diese innovativen Behandlungsmethoden haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel Aufsehen erregt und sind eine vielversprechende Option für viele Patienten. Aber zunächst, was ist denn PAP oder ACP? Wir wollen mal in die Grundlagen gehen. PAP steht eben für plättchenreiches Plasma. Das ist eine bestimmte Komponente des Blutes, die eine hohe Konzentration an Wachstumsfaktoren und Entzündungshemmern hat. Diese Faktoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Heilung von Geweben und der Regeneration von Zellen. Insbesondere bei Arthrose, Sehnenverletzung, aber auch bei Bandscheibenverschleiß mit Faseringeinrissen und frühen Stadien der sogenannten Osteochondrose. Das ist ein Umbau der Bandscheibe. Aber auch die Frage, was ist eigentlich Arthrose? Arthrose ist eine degenerative, das heißt verschleißbedingte Gelenkerkrankung, die in der Regel mit dem Alter auftritt und sie betrifft die Knorpelschicht. Die Knorpelschicht ist sozusagen eine Schicht, die die Gelenke schützt und als Puffer und Gleitschicht dient mit der Gelenkschmiere. Bei Arthrose kommt es aufgrund von Verschleiß dazu, dass diese Knorpelschicht aneinander reibt und dann eben eine unspezifische Entzündung auslöst. Dadurch, dass die ganzen Regionen doch mit sehr viel Nerven versorgt sind, auch in den Gelenkkapseln, erzeugt das eben Schmerz, aber eben auch Einschränkung der Beweglichkeit. Arthrose kann im Prinzip jedes Gelenk betreffen. Wir wissen, am häufigsten sind es die Kniegelenke, die Hüften, aber auch die Hände und eben auch die Wirbelsäule. Frage ist auch, wie entsteht Arthrose? Arthrose entsteht als ein multifaktorieller Prozess, der verschiedenste Einflussfaktoren hat. Erstens das Alter. Problem ist, dass wir unsere Gelenke letztendlich dauerhaft nutzen. Das ist wie, als ob man dauerhaft mit einem Auto fährt. Dann kommt es auch zum Abrieb an den Rädern und auch zum Verschleiß an Motorteilen etc. Das ist hier eben ähnlich. Der Körper hat bestimmte Möglichkeiten, solche Dinge auch wieder zu reparieren. Aber das Problem ist eben, im Alter funktionieren diese ganzen Reparationsmechanismen nicht mehr so gut, sodass der Verschleiß, will ich mal sagen, schneller ist als die Reparatur. Und so bleibt immer ein kleiner Schaden zurück, auf den sich ein neuer Schaden draufsetzt und der Prozess eben dann voranschreitet und dann eben auch zu Beschwerden führen kann. Ein anderer Risikofaktor ist Übergewicht. Das kann man sich ja auch vorstellen, vor allem für Knie und Hüfte. Wenn natürlich die Last immer höher wird, dann müssen diese Strukturen auch mehr aushalten. Das ist wie, als ob man eben ein Auto, das normalerweise für 2 Tonnen zugelassen ist, dann mit 4 Tonnen belastet. Dann ist natürlich klar, dass dann eben diese ganzen Strukturen eher verschleißen, als wenn man das mit dem vorgeschriebenen Ladegewicht fährt. Dann spielen natürlich genetische Faktoren eine Rolle. Ja, diese ganzen Strukturen, Knorpel, Bänder sind ja im Prinzip Eiweißmoleküle. Und die Eiweißmoleküle sind nicht unbedingt alle gleich. Auch die Fasern in ihrer Zusammensetzung sind nicht alle gleich, sodass es, sagen wir mal, widerstandsfähigere gibt und weniger widerstandsfähige. Dann spielen natürlich auch so Verletzungen eine Rolle. Also klar, wenn man sich irgendwie eine Sportverletzung hat, einen Bänderriss, Kreuzbandriss, dann ist halt die Stabilität des Gelenks nicht mehr so gegeben und dann kann natürlich der Verschleißprozess eher voranschreiten, als wenn die Strukturen noch unversehrt sind. Was noch zu erwähnen ist, dass wir neben dieser unspezifischen Gelenksentzündung, Arthrose, auch eine spezifische Gelenkentzündung haben, nämlich die Arthritis. Das muss man wirklich grundsätzlich unterscheiden, weil auch die Therapien grundsätzlich unterschiedlich sind. Und eine spezifische Entzündung der Gelenke ist zum Beispiel das Rheuma oder eben auch für die Wirbelsäule bedeutend der Morbus Bechterew. Da spielen Autoimmunreaktionen eine Rolle, das heißt, bestimmte Immunmoleküle wenden sich gegen bestimmte Moleküle auf Oberflächen von körpereigenen Zellen und erkennen sie sozusagen als fremd an und fangen an, sie zu zerstören, weil sie denken, es ist der Feind. Was sind denn nun die Symptome der Arthrose? Ich hatte das vorhin schon mal kurz angedeutet. Wir haben an den Gelenken, vor allem auch an den Gelenkkapseln, sehr viele Nerven. Durch diese Entzündungsprozesse werden die freien Nervenendigungen gereizt und das führt dann eben zur Wahrnehmung von Schmerz. Die Gelenke können natürlich auch anschwellen. Wir können Flüssigkeitsansammlungen haben in Gelenkspalten, wir können auch Schleimbeutelentzündungen haben. Das Ganze kann natürlich dann wiederum zu einer Bewegungseinschränkung führen, gewissen Steifheitsproblemen, dann natürlich auch Einschränkungen in der Belastbarkeit. Wir können vielleicht nicht mehr so weit laufen. Dadurch haben wir auch einen Verlust an Lebensqualität etc. Deshalb ist es wichtig, dass wir frühzeitig dem entgegenwirken und frühzeitig versuchen, die Arthrose zu behandeln. Das heißt, versuchen, den Prozess zumindest etwas zu verlangsamen. Wir hatten im letzten Podcast ja über die Denervation gesprochen. Die Denervation ist ja keine eigentliche Behandlung der Arthrose, sondern es ist eine symptomatische Behandlung des Schmerzes, der durch die Arthrose verursacht wird. Im Prinzip würde der Prozess des Verschleißes und der Arthrose weiter voranschreiten. Deshalb ist es halt eben doch sinnvoll, wenn man eben das Symptom Schmerz durch diese Denervation beseitigt hat, was ja schon immer ein Gewinn an Lebensqualität ist, weil man doch wieder mehr unternehmen kann etc., natürlich auch die Ursache mit behandelt, nämlich die Arthrose, weil sonst ist ja klar, kommt das irgendwann wieder, weil die Denervation ist ja nicht endgültig, es sprossen wieder Nerven aus und diese gelangen dann wieder an die entsprechenden Kapseln und werden natürlich dann wiederum durch die entzündlichen Prozesse gereizt und das Ganze fängt von vorne an. Und zweitens ist es natürlich auch immer wichtig, das Grundproblem irgendwie anzugehen und den Prozess des Verschleißes zumindest zu mindern. Das kann man eben mit diesem plättchenreichen Plasma sinnvollerweise tun. Man kann eben an der Wirbelsäule dieses plättchenreiche Plasma direkt in die Facettengelenke injizieren. Wir können es auch in das Iliosakralgelenk injizieren und wir können es sogar direkt in die Bandscheibe injizieren, zum Beispiel eben bei Osteochondrose, was ja auch ein entzündlicher Umbau der Bandscheibe ist, um eben dort auch diesen Prozess zu verlangsamen, vielleicht ein bisschen einzudämmen und dadurch auch eben die Grunderkrankung zu behandeln. Ja, ich möchte auch noch ein bisschen zu der technischen Durchführbarkeit erzählen. Zunächst zur Herstellung von PAP. Zu der Herstellung von PAP entnimmt man eine kleine Menge Blut, so ca. 15 Milliliter mit einer Spezialspritze und diese Spritze wird dann in eine Zentrifuge gelegt. Das Blut wird zentrifugiert, dadurch wird eine plasmareiche Fraktion von eben den Blutzellen isoliert. In dieser plasmareichen Fraktion befinden sich dann eben die Blutplättchen und diese verschiedenen Mediatoren, die halt Entzündung hemmen, Wachstumsfaktoren, die Regeneration anregen. Dann wird also diese plasmareiche Fraktion mit dieser Spritze, man gewinnt meistens so ca. 5 Milliliter, in die Facettengelenke oder das Iliosakralgelenk oder in die Bandscheibe injiziert. Dies muss natürlich wirklich sehr zielgenau erfolgen. Das heißt, man muss das wirklich in den Gelenkspalt injizieren, vielleicht auch ein bisschen an die Kapsel, aber man kann es nicht, sagen wir mal, irgendwo mal spritzen, so nach dem Motto, es wird schon dahin kommen, wo es hin soll, sondern es muss schon gezielt appliziert werden, weil auch die Menge ja relativ klein ist. Wir injizieren so zwischen 0,5 und 1 Milliliter in ein Facettengelenk. Ein Facettengelenk ist ja schon relativ klein, sodass man auch nicht mehr, wie man sein reinbekommt. Das erzeugt auch lokal immer ein gewisses Druckgefühl. Und wir wollen ja auch nicht, dass der Patient dadurch vielleicht mehr Schmerzen hat als vorher. Da wir das wirklich so zielgenau applizieren müssen, geht das im Prinzip nur unter Bildgebung. Wie auch bei allen anderen Dingen ist der C-Bogen das Mittel der Wahl. Da kann man sich das Facettengelenk ganz speziell einstellen. Man kann dann ganz gezielt die Kanüle in das Gelenk platzieren. Dann gibt man immer noch ein bisschen Kontrastmittel, wirklich ganz wenig, 0,1 Milliliter, um eben sicherzustellen, dass man wirklich im Gelenk ist. Wenn das dann korrekt platziert ist, dann erfolgt eben die Gabe von PAP. Das Ganze geschieht natürlich unter extrem sterilen Bedingungen. Wir geben auch noch zur Sicherheit ein Antibiotikum. Der Patient wird gemonitort. Der Behandler ist dann komplett auch steril angezogen mit Mundschutz, Maske und allem drum und dran, weil man möchte natürlich jetzt nicht noch irgendwie zusätzlich eine Infektion riskieren. Was sind jetzt nun die Vorteile dieser Therapie mit dem plättchenreichen Plasma? Wie gesagt, es ist ein Entzündungshemmer und auch etwas für die Reparatur von geschädigten Strukturen verantwortlich. Die Alternative ist Standardbehandlung mit Cortison. Cortison ist der klassische Entzündungshemmer, der aber keinerlei Reparaturfähigkeiten hat. Trotzdem muss man, wenn man eine neue Methode anwendet, sie natürlich mit der Standardmethode der Cortisonbehandlung vergleichen. Somit ergibt sich ja die Frage, wo liegt denn der Vorteil von dem PAP? Man muss natürlich sagen, der Vorteil ist erstens die Natürlichkeit. Ich benutze also eine körpereigene Substanz und versuche mit dieser körpereigenen Substanz körpereigene Prozesse anzuregen, Entzündungen einzudämmen und Reparaturen voranzutreiben. Das macht normalerweise der Körper ähnlich selbst. Das heißt, wenn wir eben irgendwo eine Zerstörung von Gewebe haben, dann wird im Rahmen eines Entzündungsprozesses die Wundheilung eingeleitet. Das Problem ist eben nur, dass an gewissen Strukturen das Ganze eben nicht so ganz effektiv ist, weil die Signalkette nicht so gut funktioniert, wie zum Beispiel, wenn man sich irgendwie die Haut schneidet. Und wir helfen, sagen wir mal, ein bisschen nach, indem wir eben diese Signalkette, die eben diese ganzen Reparaturprozesse anregt und aber auch die überschießende Entzündung hemmt, etwas beschleunigen. Wir haben natürlich auch weniger Nebenwirkungen von dem PAP. Ist ja klar, es ist ja irgendwie eine körpereigene Substanz, die wir in den Körper wieder zurückgeben. Was soll es da für große Nebenwirkungen geben? Beim Cortison sieht es schon mal ganz anders aus. Ja? Cortison wird ja verglichen mit dem, was der Körper produziert, ist eigentlich auch eine körpereigene Substanz. Aber das Problem ist ja, es wird in einer vielfach höheren Dosis an eine bestimmte Stelle appliziert, gelangt aber auch etwas ins Blut. Es bleibt nicht nur vor Ort, auch wenn man vielleicht kristallides Cortison injiziert. Dadurch erhöht man natürlich die Cortisonkonzentration im Blut, was dann wiederum zu Blutzuckererhöhung führen kann, was ja besonders wichtig ist bei Diabetikern, aber eben auch zum Knochenabbau, Osteoporose etc. Dadurch ist man natürlich in der Applikation von dem Cortison deutlich limitiert. Der dritte Vorteil ist eben die langfristige Wirkung. Wie wir schon besprochen haben, ist eben das Cortison, wirkt zwar relativ schnell, also 2-3 Tage später ist der Effekt da. Das haben wir beim PAP nicht, weil das PAP ist ja im Prinzip kein Medikament. Wie bereits erwähnt, es geht ja darum, die Signalkette anzutreiben, die eben dazu führt, dass Immunzellen an die entsprechenden Stellen hinwandern, dass die dort eben die Kontrolle wieder übernehmen und dann eben überschießende Entzündungsprozesse mit dem Freiwerden von Mediatoren einschränken, aber eben auch gewisse Reparaturprozesse anregen, um eben dann nachhaltiger zu sein. Und aus Erfahrung weiß man, dass der Effekt von PAP etwa 4 bis 6 Wochen braucht, um eben voll einzusetzen, aber dann eben auch länger anhält. Und in unserer Praxis machen wir dann meistens 3 Injektionen im Abstand von 1 bis 2 Wochen, weil wir damit eben die beste Erfahrung gemacht haben. Ein weiterer Vorteil ist, dass PRP ruft keine Gelenkschädigung hervor, während das beim Cortison bei langfristiger und mehrfacher Anwendung schon anders ist. Speziell, wenn man auch noch kristalloides Cortison anwendet, dann kann das auch zu einer zusätzlichen Gelenkschädigung führen, während, wie gesagt, das PAP eher regenerativ zusätzlich wirkt. Das heißt, eben auch die Gelenkstruktur erhält und diesen Verschleißprozess etwas minimiert. Ja, insgesamt kann man sagen, dass PAP wirklich eine sehr, sehr vielversprechende Alternative zu Cortison ist und natürlich auch eine natürliche Behandlungsmethode und auch für Patienten, die eben mit Cortison vielleicht auch Probleme haben, eine gute Alternative. Trotzdem muss man sagen, dass das jeweils individuell mit dem entsprechenden Arzt besprochen werden muss, welche Therapie für den Patienten eben am sinnvollsten ist. Es ist auch wirklich wichtig, die wissenschaftliche Seite zu betrachten. Wir haben ja sozusagen Erfahrungsmedizin, also ich habe ja meine Erfahrungen mit dem PRT und die sind durchweg positiv. Aber trotzdem will man natürlich auch wissenschaftliche Daten haben, um eben dann argumentativ zeigen zu können, dass PRP wirklich einen Vorteil gegenüber Cortison und anderen Behandlungsmethoden an der Wirbelsäule hat. Und inzwischen gibt es ganz, ganz, ganz viele Studien, die dies belegen. Und trotzdem geht die Forschung weiter. Man vergleicht weiter in größeren Patientengruppen bestimmte Indikationen, um eben auch wirklich eine gute Datenlage zu haben, die dann auch beweist, dass eben PRP eine sinnvolle Therapie ist und in manchen Fällen vielleicht Operationen verhindern kann, wo eben zum Beispiel eine Osteochondrose zu einer Stabilisierungsoperation führt oder eben auch ein Facettensyndrom zu einer Stabilisierungsoperation führt. Ich würde immer sagen, bevor man wirklich große Operationen macht, und Stabilisierungsoperationen sind große Operationen, sie führen ja zu einer gewissen Versteifung von bestimmten Anteilen der Wirbelsäule, sollte man immer zunächst schauen, ob man nicht doch mit den minimalinvasiven alternativen Methoden vielleicht auch das Problem beheben kann, vielleicht die Operation aufschieben kann und man weiß eben nie, was die Zeit letztendlich bringt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Therapie mit plättchenreichem Plasma an der Wirbelsäule wirklich eine vielversprechende Option ist für Patienten mit arthrosebedingten Rückenproblemen. Das muss man natürlich schon vorher ganz klar herausfiltern, dass eben die Ursache von Rückenschmerzen eine Facettenarthrose ist. Und wenn man das sichergestellt hat, dann kann eben die Behandlung mit PRP sinnvoll sein. Das gleiche gilt für das Iliosakralgelenk. Wenn man sichergestellt hat, dass eben für die Schmerzen eine Arthrose im Iliosakralgelenk verantwortlich ist, dann macht auch eine Behandlung mit PRP sinnvoll. Das gleiche gilt auch für bestimmte Osteochondrosen, die aktiv sind, wo wir halt auch im MRT bestimmte Veränderungen haben, für Faserringeinrisse. Auch da ist die Behandlung mit PRP sinnvoll und sie kann eben zu einer deutlichen Schmerzreduktion führen und eben auch zu einer Verbesserung der Lebensqualität.
Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Wojciechowski.